begrüße Sie. Sie wissen ja, dass diese Vorlesung quasi ein Hybridprodukt ist, ein bisschen ein Compound. Wir haben ziemlich aktive Teilnehmer, die sich das anhören und im Wiki entsprechend kommentieren und tätig sind. Ich weise auf zwei Punkte hin, die bis seit dem letzten Mal hier beigetragen worden sind und die derartig wichtig eigentlich wären, dass ich sie nicht wirklich weiterverfolgen kann, weil sie uns ganz woanders hinbringen, aber die den großen Vorzug haben, darauf hinzuweisen, welche allgemeine Themenstellung philosophisch gesehen mit diesen Code-Überlegungen, die ich Ihnen vortrage, sich verbindet. Das passt beides auf die Vorstellungen von Heidegger, die ich Ihnen die letzten beiden Male gegeben habe. Sie haben auf der einen Seite die den Beitrag zu dem Verweisung und Zeichen Code. Das ist die Passage über den Zeichengebrauch im Pkw-Verkehr. Dazu hat Richard Demiret und dann auch Andy Kirchner einiges beigetragen über Programmierung im Zusammenhang mit pixelbasierter, vektorbasierter Grafik und insbesondere auch über Objektorientierung. Das können Sie sich ja mal separat ansehen. Ich weise vielleicht, weil mich das schon längere Zeit beschäftigt und weil ich der Auffassung bin, dass das für die Philosophie noch, also für die klassische Philosophie noch weitgehend unausgelotete Dimensionen sind, auf dieses Problem des Paradigmenwechsels in der Programmierung hin, weil sich das nämlich auch ganz gut integrieren lässt in Sachen, die wir jetzt noch weiter besprechen werden. Ich werde heute anfangen mit Wittgenstein und seinen Vorstellungen über Kalkül. Und diese Vorstellungen über Kalkül lassen sich geschichtlich sehr passend hinein kategorisieren in eine Entwicklung, in der die Programmierung eine wichtige Rolle spielt. Diese Formulierung wäre Husserl Informatiker geworden von Andreas Kirchner, könnte man natürlich auch weiter formulieren, abwandeln wäre Wittgenstein Informatiker geworden. Das sind interessante Fragen. In jedem Fall, Informatik ist verstanden an der Stelle als ein Spiel der formalisierten, regelgeleiteten mechanischen Abläufe, wie Sie es schon vermutlich sich angesehen haben im Zusammenhang mit den Turing-Maschinen. Erinnern Sie sich, dass ich so ein Applet wie eine Turing-Maschine funktioniert auch verwiesen habe auf so ein Applet. Der Paradigmenwechsel in der Programmierung hängt jetzt damit zusammen, dass man von dieser Vorstellung eines mechanisch sinnlosen Verfahrens, möchte man sagen, also eines mechanischen Verfahrens, das nicht von vornherein Sinnvoraussetzungen einbaut und operiert mit Dingen wie bei der Turing-Maschine nach rechts rücken, nach links rücken, lesen, schreiben. Das sind quasi die Beschreibungen der Abläufe und dass der Lesekopf nach rechts oder nach links gerückt wird oder dass bestimmte Schleifen programmiertechnisch vorgesehen werden, hat keine direkte Bedeutung, sondern sagt eben etwas über die über die Mechanik, so ähnlich wie wenn Sie beim Addieren sich die Regel vorgeben, dass wenn das über 10 ist, wird die Anzahl, die das über 10 ist, übertragen auf die nächste Kolumne. Das ist auch noch keine Aussage darüber, was für eine Zahl das ist, sondern es ist eine Aussage über das Verfahren. Im objektorientierten Programmieren sieht das anders aus. An der Stelle rückt eine Art und Weise, wie man sich die Welt zurechtlegt, eine Weltsicht, und ich riskiere jetzt das Wort an dieser Stelle, die alltägliche Betrachtungsweise der Welt im zuhandenen Umgang mit den Dingen, so wie es Heidegger in Sein und Zeit formuliert, rückt als bestimmendes Zentrum in die Programmierung mit rein, und zwar in dem Sinn, dass der Code, wir reden ja vom Code in unseren Zusammenhängen, dass der Code gestaltet wird nach Kategorien, die wir in der Welt kennen, nämlich Gegenstände, Objekte. Darum heißt es objektorientiert, und Sie können das hier mit diesem Pseudocode sehr schön nachvollziehen, wie uns das der Herr Demiret hier dargestellt hat. In der seriellen Programmierung haben wir sozusagen ein Beispiel, wie es vorkommen kann in den traditionellen Sprachen. Eine Routine, eine Main-Routine, und die Main-Routine enthält eine Anweisung. Diese Anweisung ist interpretierbar als das Auslösen bestimmter Impulse auf einem Drucker. Das wird sozusagen hingeschickt, also die Programmiersprache enthält hier ein Kommando, das, wenn es ausgeführt wird, interpretiert wird als Auslösen von elektrischen Impulsen auf ein Peripheriegerät, und dieses Peripheriegerät soll etwas tun, und dieses, natürlich ist ein gewisser Sinn ist da auch leicht erkennbar. Was soll das Peripheriegerät tun? Das soll was ausdrucken. Das heißt, wir nehmen an, es ist kein Lautsprecher, und wir nehmen an, es ist kein Kartenleser oder kein CD-ROM-Laufwerk, das könnte es ja auch sein. Also da sind natürlich Interpretationen drin, aber dieses Peripheriegerät soll sozusagen reagieren auf solche Impulse, und was es tun soll, ist, es soll einen Zeichenstring ausdrucken, wie man so sagt, und das ist der Effekt von auf dem Bildschirm erscheint, Hansi sagt Servus. In der objektorientierten Programmierung, und das ist da geradezu amüsant, karikaturesk, deutlich gemacht, haben Sie einen viel größeren Anfangsinvestitionsaufwand von dem, wie Sie einen Code gestalten. Nämlich, Sie investieren in die Gestaltung dieses Codes, das schon, was Sie sozusagen in weiterer Folge, wenn Sie mit diesem Code umgehen, alles haben wollen im Hinblick darauf, dass die Zeichen des Codes, die Sie produzieren, adäquat sein sollen bestimmten Zielen in der Welt, die dieser Code verfolgt. Also der Hansi, hier ist Hansi, so kann man es auf die simpelste Art und Weise sagen, die Zeichenkette Hansi, die hier vorkommt, ist nichts anderes als 5 Buchstaben, die rausgesendet werden durch den Computer auf ein Peripheriegerät. Was Sie hier machen, hier haben Sie auch eine solche Zeichenkette Hansi, Hansi Name Hansi, aber das enthält eine große Anzahl von Zusatzstrukturannahmen, die Sie vom Programm her selber investieren, und indem jetzt solche Bestimmungen vorkommen, wie wie ein Wert, ist es dann natürlich die Frage, wie man das beschreibt, aber das sind hier zunächst mal sind Eigenschaften. Wir haben nicht nur Objekte in unserem intuitiven Verständnis, sondern wir haben darin auch Eigenschaften. Objekte haben Eigenschaften. Wenn Hansi ein Objekt von der Art und Weise Mensch ist, dann ist für unsere dann ist sozusagen für unser Verständnis ist damit mit impliziert, dass so ein solches Objekt von der Art Mensch ein Alter hat, eine Haarfarbe hat und eine ganze Reihe von anderen Dingen. Das investieren wir rein in den Code von vornherein, orientiert an unserem Alltagsverständnis. Und dann haben wir in diesem Programm auch noch Funktionen, die auch wiederum orientiert sind, nicht an, wir schicken es an die Peripherie, sondern wir haben eine Interpretation, was können solche Programme tun, die können grüßen, sprechen, singen, und dann haben wir, wie man hier sieht, eine kompliziertere Funktion. Dieses Main ist dieselbe, im Prinzip dieselbe Notation für eine Prozedur, für eine Hauptprozedur in diesem Programm. Und die befindet sich aber zwischen diesen geschwungenen Klammern und enthält alles das, was Sie sich hier leicht zurechtlegen können, was das heißt. Und der Effekt der Prozedur ist dasselbe. Auf dem Bildschirm erscheint Hansi sagt Servus, aber die in drinnen liegende Komplexität dessen, was da eigentlich geschieht, ist um vieles größer, und Sie können das natürlich dadurch umsetzen. Darum ist es ein erfolgreicher neuer Paradigmensprung, will man sagen, weil im ersten Fall mit den, und das ist der Fall des Kalküls, wo Sie ein Kalkül haben und nur die letzte Stufe vom Kalkül ergibt einen Output. Da können Sie natürlich unter diesem Gesichtspunkt müssen Sie jede einzelne Druckausgabe einfach so wie sie ist wörtlich zwischen diesen Anführungszeichen nehmen und dorthin schicken. Da können Sie keine Gesetzlichkeit zwischen diesen einzelnen Ausgaben angeben. Das müssen Sie für jede einzelne Aktion neu und extra schreiben, während Sie hier leicht sehen, dass Sie bestimmte allgemeine Voraussetzungen machen können, wie zum Beispiel, wenn das Menschen sind, dann können Sie grüßen. Wenn das Menschen sind, dann haben Sie ein Alter. Sie haben eine Tiefenanalyse, könnte man sagen. Sie haben einen Einblick in die Tiefe, zumindest ein wenig in die Tiefe dessen, was Sie von der Sache her machen, abgespielt, gespiegelt quasi in der Struktur Ihres Programms. Das will ich Ihnen hier, weil es halt wirklich sehr schön hineinpasst, nur vor Augen führen, werde aber dabei jetzt nicht länger verweilen und gehe zum zweiten Hinweis auf die Heidegger-Problemstellung, mit der ich das letzte Mal zu Ende gegangen bin. Ich werde das eben auch nicht mehr weiter und länger Ihnen vor Augen führen, nur die eine Tatsache in Erinnerung rufen, dass es hier aus dem Jahr 53 ist, dass in einer Phase, in der Heidegger nach dem 1927 erschienenen Sein und Zeit und nach dem katastrophischen Verlauf seines politischen Engagements und der deutschen Geschichte beginnt, eine neue Deutung des abendländischen Philosophieverlaufes vorzulegen im Rahmen von Seinsgeschichte und in einem sozusagen eklatant, ich traue mich also zu sagen, am Rande des skandalösen, der skandalösen Vereinfachung befindlichen Textes, die Sache so darzustellen, dass wir es zu tun haben heutzutage mit dem Kalten Krieg zwischen Russland und den Vereinigten Staaten, dass das beides gottlose und naturzerstörende Kräfte sind. Darin kommt der Kapitalismus und der Kommunismus überein. Und die Aufgabe des deutschen Philosophen ist, die Frage wachzuhalten, wie das Eigentliche des Menschen gegen die Wissenschaft, gegen die Physik, gegen die Zerstörung und gegen die linke Politik, sowohl also linke und rechte, also den Kapitalismus, wie gesagt, und den Kommunismus aufrechtzuerhalten sind. Das wäre ja alles ein Fall fürs Lächeln, wenn nicht damit etwas verbunden wäre, was allerdings wirklich schmerzt, mich zumindest schmerzt an der Stelle, und das ist die Pauschalverurteilung des Wiener Kreises an der Stelle, von Carnap, von Logik, von all dem. Und um es Ihnen von der Kurve, die ich beabsichtige, noch einmal vor Augen zu führen. Ich habe begonnen mit Husserl, dem Mathematiker, habe das verfolgt zu Heidegger, der mit Husserl, der bei Husserl anknüpft, der dieses Motiv der Algebra von Husserl aufnimmt, in eine Art und Weise transferiert, mit der sehr, sehr viel anzufangen ist, nämlich den pragmatischen Zusammenhang, in dem Zeichen eine Verweisungsfunktion in der Analyse des Menschen und der menschlichen Umgebung haben. Ich habe jetzt Ihnen gezeigt, diese Linie vom Husserl-Heidegger geht von Heidegger aus weiter in eine Ablehnung, in eine strikte Ablehnung der Formalismen, der Mathematik, so wie sie Husserl noch inspiriert haben zu einem Teil. Und das wird, ohne dass ich das jetzt machen kann, also im Rahmen der Technikphilosophie, im Rahmen der Zeichenphilosophie, vor allem in der deutschen Situation, im deutschen Kontext, hat es zu einer Unmenge von Heideggerianisierenden, von Ereignis, von Zeichen, von Rettung, von verschiedenen sozusagen plastisch-human-ökologischen Ansätzen geführt, die all das miteinander zu tun haben, dass sie mit Technik und Physik brechen und ein neues Denken ins Auge fassen. Das habe ich quasi jetzt hier mit impliziert und angedeutet. Und wie ich jetzt weitergehen möchte, ist, ich gehe erstens mal jetzt zurück zum Wiener Kreis. Ich schaue mir es jetzt mal genauer an. Wiener Kreis an dem Punkt und in der Zeit, die in etwa gleich auf ist mit dem, wo Husserl über Algebra spricht, sage Ihnen da eben an dieser Stelle ein wenig etwas über Wittgenstein. Und das wird für heute schon, denke ich, sehr, sehr plastisch sein und wird Sie, hoffe ich, doch zur Auffassung führen, dass es ein geradezu bestürzender Fehlschritt ist, was Heidegger hier macht, dass das, also man kann es ihm nicht vorwerfen, aber heutzutage im Nachhinein wissen wir, was wann passiert ist und wissen wir, welche Entwicklungen stattgefunden haben und wie unfundiert diese Kehrtwende unter dem Aspekt von Vernichtung des Seins, Vernichtung der Metaphysik von Heidegger gewesen ist. Und das ist sozusagen meine erste Antwort auf das, was Heidegger hier sagt. Und die zweite Antwort, die ganz anders systematisch gelagert wird, aber einer nicht unerheblichen Ironie doch auch nicht entbehrt, ist, dass es im weiteren Verlauf der post-heideggerianischen Auseinandersetzung mit Zeichen eine sehr prominente Stelle gibt, in der ein Heidegger-Schüler, also im weitesten Sinn Heidegger-Schüler, jemand, der weitestgehend inspiriert ist, an wesentliche und wichtige Punkte auch des späten Heideggers aufgenommen hat, sich unter Rückbezug auf Husserl gegen diese Form von Heideggerianei wendet, und das ist Jacques Derrida. Und das nun aber, damit sozusagen in der ganzen Komplexität deutlich wird, die uns heute, scheint mir, entgegensteht, das auf eine Art und Weise, dass Derrida nun wiederum Wittgenstein überhaupt nicht zur Kenntnis nimmt. Das heißt, wir haben eine Situation, wo es eine aus der deutschen Husserl-Heidegger-Tradition herkommende Kehrtwendung, Zurückwendung zu Fragestellungen von Husserl und mit einer verbunden mit einer Kritik an Husserl, mit einer Kritik an Heidegger, aber mit einer Schwerpunktsetzung auf den Zeichenbegriff und den Kalkülbegriff gibt bei Derrida. Das ist was wirklich sozusagen eigenständig Geniales. Er kritisiert Husserl und er kritisiert Heidegger. Er kritisiert Husserl mit Heidegger, aber akzeptiert auch das, was Heidegger sagt an dieser Stelle nicht wirklich. Das ist, um es an einem Stichwort zu sagen, der intuitive Gehalt von Grammatologie, damit Sie hier sozusagen schon so ein Stichwort haben. Grammatologie ist eine vom informatisch-mathematisch-technischen Aspekt gelöste Lehre von automatisierten, zum Teil automatisierten Zeichensystemen. Grammatologie ist also hat etwas zu tun in der Intuition von Derrida mit einer, es kommt sehr von Saussure und vom Strukturalismus, kommt es eher als von Frege und von der Mathematik. Das Motiv ist aber ein ähnliches, nämlich Eigenwirksamkeit, die Sonder- und Eigenwirksamkeit von Formalsystemen. Formalsystemen gewendet gegen die existenzialen, subjektiven, personalen Aspekte, die bei Husserl und Heidegger hier im Vordergrund stehen. Also das wird die Linie sein, auf die ich jetzt dann erst das nächste Mal zu sprechen komme. Und die sozusagen so einen Knick in der phänomenologischen Entwicklungstradition mit sich bringen und für die aber wichtig ist, auch im Auge zu behalten, dass ich aus meiner Genese und aus meiner Sichtweise bin immer geneigt zu sagen, dass sich Derrida sehr viel von dem hätte einfach ersparen können, wenn er das gelesen hätte, was Wittgenstein in den 30er Jahren geschrieben hat. Weil das nämlich vom Motiv her dort alles genauso schon da ist. Und weil man, die Grandesse von Derrida besteht gerade darin, dass er im Rahmen dieser anderen Tradition, ohne Bezug auf den Wiener Kreis, mit Motiven gegen Husserl und Heidegger antritt, die man auf eine, ich sag's einmal, bescheidenere und zugänglichere Art und Weise schon 40, 50 Jahre vorher hätte haben können. Das werfe ich ihm aber jetzt nicht unbedingt vor. Es prägt natürlich ein wenig den Umgang und das, was man sich selber dann aussucht. Aber für die gegenwärtige Einschätzung der Situation ist wichtig zu sehen, dass hier zwischen dem mittleren Wittgensteins, um so zu sagen, und dem mittleren, späteren Derrida sachlich sehr starke Parallelen festzustellen sind, im Hinblick eben genau auf die Rolle von Code. Das wird das sein, was mich jetzt als nächstes beschäftigt. Bevor ich das tue, weise ich Sie aber noch auf die Diskussionsseite zu dieser Aushöhlung des Seins hin, besonderen Schmerz bereitet, dass ich auf das nun nicht wirklich näher eingehen kann. Es hat der Andreas Kirchner hier den Gotthard Günther und seine Auseinandersetzung mit Heidegger eingetragen und eingebracht. Und er hat eine ausgesprochen instruktive und ausführliche Auseinandersetzung, also Darstellung und Auseinandersetzung dessen, was Gotthard Günther hier geschrieben hat, auch ins Wiki gestellt, dass ich hoffe, ich habe dann ein bisschen Zeit, mal darauf schriftlich zu reagieren. Im Moment habe ich es einfach nicht geschafft, zeitmäßig. Ich stimme Herrn Kirchner zu dabei und sage Ihnen das quasi auch noch als Orientierung, dass die Linie, die Gotthard Günther, ein deutscher Gelehrter, der, ich weiß nicht, wie sehr der allen bekannt ist, der in die USA ausgewandert ist, der dann in den Bereich von Kybernetik und Programmiertechniken gekommen ist, der Science-Fiction-Autor gewesen ist, also ein ursprünglich an Hegel ausgebildeter klassischer deutscher Philosoph, der ins Zwielicht der US-amerikanischen Verteidigungsindustrie und auch sozusagen geraten ist in den Einflussbereich der Kybernetik und der, um es mal ganz kurz zu sagen, die als Hegel-Schüler, also als jemand, der Hegel mitgekriegt hat, einen Touch von der deutschen weltumstürzenden Systemphilosophie mitgenommen hat und die Dialektik, also die deutsche weltumstürzende Systemphilosophie, die ich jetzt hier angesprochen habe, ist in diesem Fall der Hegelianismus, und also der Posthegelianismus, der eine Vorstellung von Logik entwickelt hat und von System entwickelt hat, in der schon drinnen steht, dass die europäische Philosophie zu einem Abschluss im Hegelischen System gekommen ist. Sozusagen diese weltgeschichtlichen Perspektiven verbunden mit einem radikalen Bruch in dem, was bisher gewesen ist. Das hat der Günther beim Hegel schon gesehen. Das ist etwas, was bei Heidegger und Derrida und ein wenig ansatzweise bei Husserl auch schon vorhanden ist. Was aber beim Gotthard Günther, und darum ist er an der Stelle interessant, was beim Gotthard Günther dazu geführt hat, dass Gotthard Günther mit einer Breitseite gegen Heidegger und seine Aushöhlung des Seins operiert, um zugunsten an dieser Schaltstelle, an der sozusagen Heidegger sich von der Mathematik wegbewegt, um eine Transformation des Denkens für die ganze Welt zu befürworten, akzeptiert der Gotthard Günther, dass es da ums Ganze geht, aber er geht in die andere Richtung und sagt, das muss man mit der nicht traditionellen, nicht aristotelischen Logik machen. Eine Verabschiedung der klassischen zweiwertigen aristotelischen Logik ist dafür notwendig. Ich habe einen Artikel über Gotthard Günther in diesem Zusammenhang geschrieben, den ich noch hier wahrscheinlich, also übers Wochenende da nochmal reinsetze. Ich bin nicht so begeistert von dem, was der Gotthard Günther da also im Detail beabsichtigt, aber die Pointe ist vollkommen berechtigt, die hier gemacht wird. Es gibt quasi als Gegenbewegung gegen diesen Heideggerianischen, den Heidegger-Schwenk, gibt es bei Gotthard Günther und unter Hinweis auf eine informatische Tradition, auf eine formalistisch-informatische Tradition, hier einen anderen Umgang mit Codierung. Lassen wir es mal dabei und machen den Schritt zu Wittgenstein, damit das nicht hier nur die Ankündigung bleibt. Ich habe Ihnen von Wittgenstein einige Textfragmente zur Verfügung gestellt, die aus dem Jahre 1930, 31 stammen. Ich kann hier auch nicht genauer eingehen darauf, was die textphilologische Situation rund um diese Manuskripte ist. Ich begnüge mich mit einigen ganz kurzen Hinweisen, auch zum Verständnis von dem, was da passiert. Sie wissen, 1921 hat Wittgenstein den Traktat zu Ende, hat ihn sozusagen publiziert und hat gemeint, damit ist alles geschehen, was er in der Philosophie beitragen kann, und hat sich verabschiedet aus dem Geschäft der Philosophie, ist unter anderem Klostergärtner und Volksschullehrer gewesen und ist dann 1929 wieder in die Philosophie zurückgekommen, hat in Cambridge weiter zu arbeiten begonnen und hat in diesem Zusammenhang in große Kassabücher sozusagen permanent Gedanken hineingeschrieben aus den Jahren 29, 30, 31, immer mehr, immer vertiefter, in vielen verschiedenen Ansätzen versucht, seine philosophischen Ergebnisse aus dem Traktat aufzugreifen, zu verändern, weiterzuführen und mit einem Resultat, das also von der höchsten Wichtigkeit und philosophischen Brillanz ist, wenn man so sagen darf. Was ich hier Ihnen gebe, ist eben aus 1930, das ist mir deswegen eben auch ganz wichtig, weil 27 ist seine Zeit entstanden, das ist also diese Zeit, was da passiert im philosophischen Zusammenhang. Sie sind genommen, wie gesagt, aus den Notizbüchern. Ich habe mehrere Semester lang Vorlesungen gehalten über den Nachlass von Wittgenstein, wo Sie sehen können, wie das platziert wird. Das sollte ich vielleicht auch noch als einen Link hier hinein setzen. Lasse ich aber hier zunächst einmal. Was die erste wichtige Beobachtung ist, wenn man sich das ansieht, ist das Folgende. Man muss diese Manuskripte immer im Kontrast sehen zu der Fragestellung und zu der Finalisierung, wenn Sie so wollen, der philosophischen Fragestellung im Traktatus. Im Traktatus ist die Lage die, dass Wittgenstein bestimmte komplett rigorose Festlegungen macht, die Sache auf der einen Seite sozusagen derartig erhaben, pathetisch, prinzipiell machen, dass man nicht anders kann, als zu staunen, so als ob es sich hier um ein ewiges Produkt handeln würde, die aber natürlich dann auch genau der Grund dafür sind, dass man das nicht richtig aufrechterhalten kann. Zwei von diesen Voraussetzungen, die im Traktatus gemacht werden, ungeschauter und unkommentiert, sind: erstens mal, es gibt keine Psychologie, es gibt keinen Menschen, es gibt nicht das menschliche Bewusstsein, das eine Rolle spielt, eine ausgezeichnete und besondere Rolle spielt in der Involvierung mit der Welt. Das ist das Erste, was es nicht gibt. Und das Zweite ist, es gibt keine Zeit. Es gibt nur die Ewigkeit. Es gibt nur die ewige eine Logik, und es gibt nicht die Menschen, die innerhalb der Zeit bestimmte Erfahrungen über die Welt machen und transportieren und verändern. Nur wenn man diese beiden Dinge weglässt, kommt man zu derartig drastisch-dramatischen Aussagen, wie der Wittgenstein macht, wie zum Beispiel, es gibt kein Subjekt, die Logik der Welt liegt ein für alle Mal fest, die Logik sagt uns, was sinnvoll ist und was nicht sinnvoll ist. Das, was nicht sinnvoll ist, soll man vermeiden bzw. aussortieren. Wenn man die Sinnlosigkeit aussortiert hat, dann heißt das, man bewegt sich im Gebilde dessen, was die Welt sinnvoll macht. Für die Wissenschaft, was wir erforschen können, und das was wir in der Wissenschaft erforschen können, ist als wissenschaftlich garantiert durch die richtige Art und Weise, Sätze zu bilden. Wir können uns nicht enthalten, wir können nicht vermeiden, dass wir auch so eine Tendenz haben, wie zu sagen, die Sätze der Wissenschaft, alles das, was wir verwenden und brauchen, um die Welt korrekt zu beschreiben, das ist doch etwas, was selber eine sozusagen selber eine Begründung haben könnte, worüber man selber diskutieren könnte. Wir können uns da irgendwie nicht ganz zurückhalten, über die Grenze drüber zu gehen. Also so etwas zu fragen wie, gib mir bitte nicht nur die Sprache, mit der ich korrekt beschreibe, sondern erklär mir auch, wieso das die Sprache ist, mit der ich korrekt beschreibe. Das ist der berühmte Punkt, wo der Wittgenstein sagt, nein, das gibt die Philosophie nicht. Wir haben nur eine Sprache. Wir haben eine Sprache, diese eine Sprache ist die sinnvolle Sprache und in dieser einen sinnvollen Sprache, die nach den logischen Gesetzen ein für alle Mal funktioniert, können wir nicht, als könnten wir uns über die Ewigkeit noch drüber erheben. Können wir nicht jetzt noch die Bedingungen diskutieren, unter denen diese eine Sprache, nach der alles funktioniert, auf die richtige Art und Weise die Welt darstellt. Das wären, um da in die Details zu gehen, einige Stunden, die ich aufbringen müsste. Der Grund, warum ich es hier nur kurz sage und Sie darauf hinweise, ist, weil das der Absprungspunkt ist, den man im Auge haben muss, um zu verstehen, womit es hier beginnt, gleich im ersten Satz. Was heißt es, ein Gesetz in einer Reihe von Erscheinungen wahrnehmen? Das ist eine Fragestellung, die auf wichtige Art und Weise transformiert ist vom Traktatus. Der Traktatus würde auf diese Frage in etwa folgendermaßen antworten. Er würde sagen, die Sprache hat bestimmte Sprachformen, wie also zum Beispiel Eigenschaften, wie dass es Menschen gibt. Diese objektorientierte Sache könnte man gut verwenden, dass es Menschen gibt und dass Menschen eine Körpergröße haben. Das liegt einfach im Sinn unserer Sprache. Menschen haben eine Körpergröße. Und was heißt das? Und zwar, Menschen haben eine Körpergröße und zwar nicht nur aufgrund der Tatsache, dass wir 25 Menschen untersucht haben und wir haben festgestellt, alle von diesen Menschen haben eine Körpergröße. Interessant, ja? Und damit wird ja suggeriert werden, so etwas wie, naja, und wenn wir dann noch eine weitere Untersuchung machen, könnten wir vielleicht auf eine Person treffen, die keine Körpergröße hat. Das geht nicht. Und das geht nicht deswegen nicht, weil wir zu wenig Untersuchungen gemacht haben, sondern das geht deswegen nicht, weil in unsere Begriff in unser Verständnis und unsere Sprachlogik von Mensch hineingehört, dass Menschen derart sind, dass sie eine Körpergröße haben. Und die Frage ist eben jetzt, und das ist eine Art von Gesetz. Gesetz heißt nicht im einzelnen Rechercheverfahren als ein Resultat notiert, sondern Gesetz ist etwas, was Einzelerfahrungen bündelt, charakterisiert, zusammenfasst. Der Wittgenstein im Traktat sagt, die Gesetzhaftigkeit, um die es da geht, ist einfach zu beschreiben, das zeigt sich. Das ist das Berühmte, es zeigt sich. Es zeigt sich in unserer Sprache, dass unsere Ausdrücke von Menschen so beschaffen sind, dass sie es gestatten, von Menschen eine Körpergröße auszusagen, während wir zum Beispiel von Menschen nicht aussagen können, dass sie Primzahlen sind. Das ist auch ein Gesetz. Ja? Also wir können nicht auf der Suche nach Primzahlen es gibt natürlich die Suche nach Primzahlen, nicht? Auf die Suche nach Primzahlen können wir nicht ins Stadion gehen und schauen, ob wir eine Primzahl finden, weil da so viele Menschen sind. Das ist ein klarer Fall von Gesetz und nach Wittgenstein liegt es in der Logik der Sprache, die wir haben. Und hier stellt er die Frage neu, er distanziert sich von diesem ein für alle Mal, dass ein, etwas zeigt sich in der Sprache und formuliert das schon auf eine Art und Weise, von der Art, dass es eine Reihe von Erscheinungen gibt, die wir wahrnehmen. Also hier sind die beiden von mir genannten Tabus, wenn ich so sagen kann, aus dem Traktat, nämlich, dass es keine Zeit gibt und dass es kein Subjekt gibt, sind an dieser Stelle zurückgenommen. Und er denkt die Sache so, dass es Menschen wie du und ich gibt, und diese Menschen wie du und ich sind in der Zeit mit einer Reihe von Erscheinungen konfrontiert. Und die Frage, die ihn im Traktatus beschäftigt hat, welche Erklärung man geben sollte dem Funktionieren von sinnhafter Sprache. Diese Frage stellt sich jetzt neu auf die Art und Weise, dass man fragen muss und fragen kann, welche Gesetzlichkeiten gibt es im Rahmen von Weltverläufen, sagen wir es mal so. Und da ergibt sich's jetzt, wenn ich den Text weiter lese, auf eine ungeplant, aber sehr eindringliche Art und Weise. Das, was der Wittgenstein in diesem Manuskript 109 macht, sozusagen zurückbezogen werden kann auf die Äußerungen, die wir gemacht haben, also auf die Erläuterungen, die der Andreas Kirchner im Zusammenhang mit dem Husserlschen Überlegungen zu Code gemacht haben. Erinnern sich, was wir hier haben, da haben wir gesprochen über die Sektungssysteme. Ja. Das war das Problem, dass Husserl gefragt hat, wie können wir uns der Wahrheit von maschinenartigen Abläufen versichern, die auch als ein Formalismus funktionieren und nicht als Inhalte. Und der Herr Kirchner hat darauf hingewiesen, heutzutage in der Informatik liest man als erstes, als Beginn von dem, wovon Husserl damals noch, also Husserl hat von der Algebra noch geredet, heutzutage ist die modernere Form diese Rewrite-Systeme. Da haben wir ja ein bisschen was darüber gesprochen, und hier sehen Sie die Überschrift Zeichenmanipulation aufgrund von Regeln. Nicht? Das ist der Punkt, der hier anknüpft. Und wie es hier beim Wittgenstein angesetzt ist, ist es ganz genau die Fragestellung. Er hat an der Stelle quasi nicht die modernste informatische Systemgestalt, aber worum es eigentlich geht, ist, worum es ihm da geht, wie man das ansetzt, das ist das Folgende, dass er eben auch gerade so ein Rewrite-System vorsieht, auf eine ganz billige Art und Weise, da steckt nicht viel dahinter, das dient nur als ein Beispiel, um sich klarzumachen, was das Problem ist. Nicht? Wir haben eine Zeichenkette AACB und wir beobachten quasi auf der anderen Seite, der Input ist AACB und in einer geeigneten Versuchsumgebung oder sowas beobachten wir, dass es einen Output gibt oder eine weitere Zeichenkette und die ist DDFE. Nicht? Das ist der Fall der Reihe der Erscheinungen in der Zeit, sozusagen Produktion von Zeichenketten. Und der Schritt auf das, was er dann Kalkül nennen wird und was an dieser Stelle noch heißt, wir fragen uns nach dem Gesetz, das innerhalb dieser Zeichenerscheinungen wirkt. Der Schritt ist nun der, dass er sagt, na gut, dann operiere ich mit einer Tabelle. Ich habe dann Input, ich habe dann Output und ich frage mich, wie komme ich von dem einen zum anderen? Wie komme ich vom einen zum anderen? Und dann kann ich sagen, mit Hilfe einer Regel. mit Hilfe einer Rewrite Rule. Und das ist genau eine solche Rewrite Rule, die es mir gestattet, nachzuvollziehen, von A, also wenn an der Stelle A steht, heißt hier, du sollst dorthin D schreiben und darum steht auch hier D. Jetzt, und jetzt ist das Interessante an dem Punkt, und da greife ich jetzt gleich mal direkt vor auch zu Derrida, der und sagen wir, ich erläutere ein bisschen etwas von dem, worum es dem Wittgenstein da geht, auch mit derridaischen Überlegungen, um sozusagen die Sache von beiden her stark zu machen. Sagen wir mal, was ist die Besonderheit dieser Ausdrücke hier? A-D, B-E, C-F. Hier ist die Besonderheit, und sagen wir, was die Besonderheit ist, kann man sich am deutlichsten dadurch machen, denke ich, dass man sich klar macht, dass dieser Ausdruck gänzlich nutzlos wäre oder einigermaßen nutzlos wäre, wenn wir konfrontiert sind mit Situationen, wo wir haben AACB, AACB, DDFE, CCBD, DEFD, was weiß ich immer. Also stellen Sie sich vor, eine Situation, in der das jetzt als Input ist und dann haben wir beliebige Permutationen dieser Buchstaben als Output. Wir fragen uns, da gibt es da irgendeine Logik, warum diese Outputs so und so kommen, und wir finden nichts. Wir finden nichts. Wir finden nur, im einen Fall ist das A durch ein D ersetzt worden, im anderen Fall ist das A gleich geblieben, im dritten Fall ist das A durch ein S ersetzt worden. Wir haben sozusagen in jedem einzelnen Fall eine andere Transformation. Das ist die Situation, das ist ganz klar, in der wir keine Regel finden und in der es vielleicht keine Regel gibt und in der man vielleicht sagen könnte, aus einer anderen Betrachtungsweise, die Maschine spinnt, die Maschine ist kaputt oder sowas. Wir wissen, da ist was schiefgegangen. Umgekehrt erläutert das, was wir als Leistung haben und was als Leistung hinter diesen Bestimmungen steht, erläutert das, dass es sich bei einer Regel darum handelt, dass wir eine Notation, dass wir die Notation finden für eine Stabilität, für eine Voraussagbarkeit in einem Ablauf, die es uns gestattet, Voraussagen zu machen auf der Basis von Input und Regel, die uns das gestattet und die als Ergebnis eben die Vorhersage von erlaubten Ersetzungen hat. Und da kommt jetzt, da kommt sozusagen, jetzt da kommt jetzt ein Wittgensteinsches Motiv hinein, dass es mir gestattet, dass eben sowohl im Hinblick auf Husserl als auch im Hinblick auf den späten Wittgenstein als auch im Hinblick auf Derrida deutlich zu machen, wie wichtig das ist, worum es hier geht, indem man nämlich sagt, in welcher Weise mache ich von dem Zeichen der allgemeinen Regel Gebrauch? Das gesetzt den Fall, wir haben also derartige Resultate und identifizieren das hier als Regel. Was ist der Sprachausdruck, der hier drinnen steht, in diesem Kasten? Und was ist die Funktion des Sprachausdrucks im Vergleich zu dem Input und im Vergleich zum Output? Und da sagt er eben, dieses Zeichen, das was sozusagen für die Regel steht, das ist unsere Notation der Regel, im Unterschied zu unserer Notation zu den Inputs und Outputs der Regel, das funktioniert aber nicht so, dass dieses Zeichen magisch wirkt oder wie ein medizinisches Mittel. Das heißt, es ist nicht, obwohl wir sind versucht, steckt da dahinter. Es kommt immer wieder in den Wittgensteinschen Überlegungen von dieser Stelle. Wir sind versucht, die Funktion dieser Rewrite-Regel so zu beschreiben, dass wir sagen, kann ich mal schnell hinschauen, ich schaue hin, ich mache einen kurzen Blick auf dieses Zeichen und dann habe ich verstanden, wie ich von hier nach da komme. Ja, das ist sozusagen die psychologisierende Erklärung dessen, wie eine Regel funktioniert. Die Regel wird symbolisiert durch ein Zeichen. Sie werfen einen kurzen Blick auf das Symbol. Sie nehmen das Symbol wahr und sagen, jetzt verstehe ich die Regel. Und das suggeriert so etwas wie, dass dieses Symbol hier ein Symbol für einen Gedanken ist. Das hier sind Symbole für Zeichenketten. Nicht? Das sind Zeichenketten, sind Symbole, die eine Zeichenkette sozusagen bewirken. Zwischen den Zeichenketten gibt es eine Aktivität des Regelfolgens, die Aktivität des aus der einen Zeichenkette zur anderen Zeichenkette zu kommen. Und diese Aktivität, glauben Sie, in ihrer Gesetzlichkeit verstehen zu können, wenn Sie dann schnell einen Blick drauf werfen und sagen, das ist die Regel. Herr Wittgenstein sagt es unten in einer sehr einprägsamen Formulierung, es handelt sich beim Verstehen nicht um einen Akt des momentanen, sozusagen nicht diskursiven Erfassens der Grammatik, als könnte man sie gleichsam auf einmal herunterschlucken. Also als könnte man das, was da passiert, wenn ich verstehe, wie ich von dem einen zum anderen komme, quasi das ganze Gesetz einfach runterschlucken, indem man diesen Regelausdruck sieht. Und warum ist das jetzt wichtig und warum hat das zu tun mit Husserl, späten Wittgenstein und Derrida? Weil die Husserlsche Konzeption des eigentlichen Zeichens, dass man also eine Zeichengestalt hat und indem man diese Zeichengestalt versteht, hat man mit einem Blick, Schub quasi gesehen, worum es geht. Man hat das eigentliche Zeichen ist das Zeichen, das sofort überführt in eine Vertrautheit mit dem Bezeichneten, die das Zeichen eigentlich unnötig macht. Also wenn Sie, um mein Beispiel wieder zu sagen, nicht, wenn Sie das, wenn Sie den Brandgeruch riechen und Sie nehmen das als Zeichen des Brandes, dann ist das Zeichen des Brandes nicht mehr ein Zeichen des Brandes, sondern es ist ein Teil des Brandes. Nicht? Sie nehmen etwas als Zeichen, was gleichzeitig Teil des Phänomens ist und was deswegen eine Verlässlichkeit als Zeichen hat, weil es gar nicht anders sein kann, als zusammen mit dem Phänomen selber Ihnen zu begegnen. Und so ähnlich wäre jetzt hier das auf einmal Runterschlucken dieses Ausdruckes wäre eine solche unmittelbare Vertrautheit mit der Regel. Sie könnten sagen, das ist die Regel, ich sehe sie, ich habe sie und jetzt kann ich das machen. Und das ist nun der Punkt, wo Wittgenstein dabei ist, zu sagen, hoppla, das ist komplizierter. Das allgemeine Thema dessen, wie ich Regeln erkenne, wie ich nach Regeln arbeite, dieses allgemeine Thema kann man nicht diskutieren auf der Grundlage davon, dass ich eine Regel intuitiv erfasse, indem ich den Ausdruck einer Regel sehe. Ich sage es Ihnen quasi jetzt mal ganz aus einem anderen Kontext, aber systematisch vertrauter quasi, systematisch zentraler und vertrauter aus der philosophischen Debatte. Wie wissen Sie, dass Sie Schach spielen können? Schach spielen wissen Sie nicht dadurch, dass Sie einen Blick machen auf eine Seite, wo die Regeln des Schachspielens draufstehen. Und wenn Sie sagen, Sie können Schach spielen und Sie schauen dahin, dann ist die Tatsache, dass Sie irgendeine Intuition haben und sagen, ja, ich kann Schach spielen, dass Sie etwas glauben, wenn Sie die Regeln des Schachspielens sehen, das ist keine geeignete Basis dafür, dass Sie sagen dürfen, sagen können, Sie beherrschen das Schachspiel. So wird es hier unten noch. In den Texten, die ich zur Verfügung stelle, kommt das Schachspiel noch. Sie werden das Schachspielen aus den philosophischen Untersuchungen von Wittgenstein besser kennen als diese Rewrite Rules hier. Aber es handelt sich um dieselbe Geschichte. Es handelt sich darum, dass die Regularität des Kalküls, es geht hier um ein Kalkül und um eine Regularität, dass die Regularität dieses Kalküls es notwendig macht, sich einzulassen in die Praxis davon, wie Menschen trainiert werden und gewohnt sind, mit Zeichen umzugehen, im Verlauf der Zeit. Das steckt hier dahinter. Im Verlauf der Zeit muss das ausagiert werden. Das geht nicht im Augenblick, indem man kurz einmal dorthin schaut auf diesen Regelausdruck. Das werden wir dann gleich sehen. Da gibt es noch gute Gründe davon, warum das nicht geht. Und das ist einerseits eine Kritik am frühen Husserl und an der Vorstellung des eigentlichen Zeichens. Zweitens ist es ein Hinweis darauf, um es auch nochmal jetzt im Wittgensteinschen Fachausdruck zu sagen, das geht nicht über Privatsprache, das geht nicht darum, dass ich mir sozusagen selber vornehme und vorstelle, ich weiß schon, wie es geht, und dass ich weiß schon, wie es geht, wäre die Garantie dafür, dass ich das auch richtig mache. Das findet sich nicht im Rahmen des menschlichen Bewusstseinsvermögens. Und drittens, das sind meine drei Verweise gewesen, drittens ist es so, dass die Kritik, die Derrida an Husserl anzubringen hat, im Zusammenhang mit diesem Zeichenproblem, die Kritik ist genau die, dass wir den Gebrauch der Zeichen nicht verorten können, die Fundierung des Gebrauchs der Zeichen nicht verorten können in menschlichen Bewusstseinsleistungen. Also ich kann noch so oft sagen, ich weiß aber, dass ich Schach spielen kann, um es abgekürzt zu sagen, wenn das, was ich produziere, wenn der Input und Output beim Schachspielen ist das Vergleichbare zu dem AACB und DDFE, ist das Vergleichbare das Schieben von Figuren unter bestimmten Bedingungen auf einem Brett. Wenn ich meine Intuition, ich kann Schach spielen, weil es schwebt mir vor, ich habe ein Blatt mit Regeln gesehen oder sowas, wenn ich diese Intuition, die eine eigentliche Intuition ist, das Wichtige ist, dass, erinnern sich an den frühen Husserl, die Fundierung dessen, warum wir sagen dürfen, ein Zeichen ist legitim, besteht darin, dass wir es unterschreiben können. Wir können noch so viel unterschreiben, dass wir der Auffassung sind, wir können Schach spielen. Es hat mit dieser Art von Tätigkeit etwas Wesentliches zu tun, dass das nicht ausreicht und gar nicht einmal das Wichtigste ist, um auch wirklich beurteilen zu können, dass wir Schach spielen. Und wenn wir diese Idee, also wenn wir dieses Thema ernst nehmen und fortschreiben in dem Zusammenhang mit Zeichen und Code, dann ergibt sich etwas, was eben sowohl der mittlere und späte Wittgenstein als auch die dekonstruktive Tradition im Post-Heideggerianismus festhalten, dass nämlich die Rolle des Zeichens, die Rolle des Codes und die Rolle des Verfahrens, der Verfahrensweise mit Codes eine Priorität hat, gegen Sprachspieler heißt beim Wittgenstein, der redet dann nicht mehr von Code und Kalkül in den späteren Sachen, eine Priorität hat gegen das, was sozusagen die andere von mir beschriebene Seite als die erfahrensmäßige, bewusstseinszentrierte Verifizierung und Validierung von Zeichenabhängigkeiten, Zeichenprozessen ist. Ich habe Ihnen hier, gehen wir da mal weiter, ich habe Ihnen hier den nächsten Absatz ein bisschen kommentiert, um die sagen wir mal, die Unterstellung von Heidegger hier auch ein bisschen zu verdeutlichen, nämlich inwiefern es eine Unterstellung ist. Die Unterstellung, die ja die ist, dass wir in der Orientierung an mathematischen, kalkülartigen Zusammenhängen uns immer entfernen vom sozusagen vom Lebenszusammenhang, vom Zusammenhang der Bewahrung der Sinnstrukturen des Lebens, das wir kennen, und des Verfremden und zu zerstören beginnen, wie gesagt. Wenn Sie sich anschauen, wie sowas ausschaut in den Manuskripten von Wittgenstein, stellen Sie überraschende Parallelitäten zu dem fest, was der Heidegger selber im Auge hat und tut, auch in Sein und Zeit. Schauen Sie sich dieses Beispiel hier an. Das ist jetzt der Wittgenstein-Zitat, das muss ich auch zeigen, wenn ich mir zum Beispiel etwas notiere und mit Zeichen, die gewöhnlich nicht in Gebrauch sind. Ich wollte mir etwa rasch die Zahl der männlichen und weiblichen Hörer im Zimmer notieren und machte dazu für jeden Mann ein Kreuz, für jede Frau einen Strich ins Notizbuch. Auch diese Notiz ist eine solche, nur in einem System, das ich mir geschwind für mich zurechtgelegt habe. Das ist ein klarer Fall von Bewandtniszusammenhang, um den heideggerianischen Ausdruck zu nehmen. Und in diesen Bewandtniszusammenhang hinein platziert ist ein Zeichengebrauch, nicht so anders wie der Winker im heideggerschen Rahmen. Und das Ganze, das hatte ich jetzt in der Explikation des vorherigen Beispiels noch ausgelassen, und das ist etwas, was bei Derrida ebenso stark gemacht wird und eine Rolle spielen wird. Wenn ich der Auffassung bin, dass ich solche Regelausdrücke nicht einfach intuitiv schlucke und dann verstehe, sondern wenn ich der Auffassung bin, dass diese Regelausdrücke selber nur für Verfahren, für in sich abgestufte und diskursiv aufzulösende Verfahren stehen, dann bin ich ganz nahe bei der Beobachtung, dass Zeichen nur einen Sinn haben im Verhältnis zu anderen Zeichen. Dass Zeichensysteme damit zu tun haben, dass ich Einzelmarken habe, die untereinander ein bestimmtes Differenzverhältnis haben, und dass also innerhalb der Zeichensysteme und dass Zeichensysteme im Ganzen voneinander jeweils auf unterschiedliche Art und Weisen abgekoppelt werden können. Das ist eine Fragestellung, das ist eine Beobachtung, die Derrida von Saussure übernimmt, die berühmte theoretische Festlegung von Saussure, dass Zeichensysteme, in dem Fall die Phoneme, dadurch gekennzeichnet sind, dass sie nur funktionieren können in einer gegenseitigen Abgrenzung. Also Sie haben Sprachproduktion, akustische Produktion. Was in einer akustischen Produktion alles vorkommt, muss von Ihnen systematisiert werden, zum Beispiel im Hinblick auf bedeutungstragende Bestandteile der Rede. Und das kann nur geschehen innerhalb jeweils eines Phonemensystems. Und dieses Phonemensystem ist dadurch gekennzeichnet, dass Sie in der Lage sein müssen, welches Beispiel, dass sie sozusagen in der Lage sein müssen, mit Hilfe von Phonemen Bedeutungsunterschiede auszudrücken, die in einer anderen Sprache diese Funktion nicht unbedingt erfüllen müssen. Mir fällt jetzt gerade intuitiv kein Beispiel ein. Also ganz einfach eine Modulation, akustische Modulation, die in einer Sprache oder in einem Dialekt keinen Unterschied macht, im anderen aber einen Unterschied macht. Und von daher nur in einem System als ein distinktes Zeichen funktionieren kann. Und diese Idee kommt beim Wittgenstein eben hier auch mit rein, indem er hier oben sagt, wichtig ist eben genau, dass der Unterschied der Zeichen, der Unterschied dieser beiden Systeme eine Rolle spielt, hat nur Sinn im Gegensatz zu anderen Zeichen des selben Systems. Lassen wir es mal hier bewenden. Ich hab Ihnen da den Kommentar reingeschrieben, weil ich schon vorgegriffen habe, trage ich es jetzt sozusagen hier jetzt nochmal nach. Das sind Überlegungen, in denen Wittgenstein von Kalkülen direkt zu Fragen der Beschreibung des menschlichen Bewusstseins und der menschlichen Welterfahrung kommt und in denen er eine solche Frage aufwirft, wie zum Beispiel die, um es jetzt derridianisch zu sagen, wie gehen wir um mit der traditionellen Idee, dass menschliches Erkenntnisvermögen etwas zu tun hat mit Repräsentation der Welt. Die Erkenntnistheorie sagt uns, dass wir Vorstellungen der Welt haben und die Vorstellungen der Welt, die wir in uns tragen, um es ganz sozusagen ungeschützt jetzt zu sagen, repräsentieren die Dinge. Also ich habe eine Vorstellung von dieser Fernbedienung und dann gibt es die Fernbedienung und der traditionelle Vorschlag der Erkenntnistheorie läuft irgendwie so, dass man sagt, dass man sich vorstellt vom Szenario her, ich muss jetzt den Beamer anstellen, wie stelle ich den Beamer an? Den Beamer kann man mit einer Fernbedienung anstellen. Aha, ich brauche eine Fernbedienung. Wo ist eine Fernbedienung? Ah, hier ist die Fernbedienung. Und indem ich jetzt meinen Gedanken, dass ich eine Fernbedienung brauche, korreliere mit diesem Ding hier, das eine Fernbedienung ist, gibt es die Übereinstimmung und ich kann mich in der Welt entsprechend bewegen. Und ich kann mich, das ist sozusagen jetzt hier die Vorstellung, ich bewege mich in der Welt deswegen, weil ich auf korrekte Art und Weise das Urteil fälle, meine Vorstellung von Fernbedienung, ich schließe die Augen und ich überlege mir Fernbedienung. Was gehört zur Fernbedienung? Ich sehe sie überhaupt nicht, aber ich weiß von der Fernbedienung her, vom Begriff her, ist zum Beispiel bei der Fernbedienung notwendig, dass man da Knöpfe hat, mit denen man etwas steuern kann und so ähnlich. Ich habe alle diese Vorstellungen und dann öffne ich die Augen und ich stelle fest, hier gibt es sozusagen drei Fernbedienungen. Jetzt habe ich natürlich ein Problem, welches ist die richtige Fernbedienung. Aber lassen wir das mal. Ich kann in der Welt erfolgreich agieren, weil meinen Vorstellungen etwas als Ding in der Welt korrespondiert. Ich habe eine Repräsentation davon und ich schaffe eine solche Verbindung. Das Beispiel habe ich jetzt ein bisschen gustoartig ausgestaltet, weil es eine schöne Möglichkeit gibt, das Repräsentationsmodell deutlich zu machen, das da drinnen ist. ist. Richard Rorty spricht in seinem berühmten Buch vom Spiegel, nicht? Der Spiegel im Kopf, den wir haben, das sind alles solche Vorstellungen von Widerspiegelung der Welt in unseren Erkenntnisvermögen. Und eine und der frühe Husserl ist an dieser Stelle durchaus noch von einer solchen Repräsentation sondern geprägt. Aber der wichtige Punkt, und da wird es entscheidend, ist, dass der frühe Husserl schon eine Sache macht, mit der er sich abhebt gegen die traditionelle Philosophie, dass er nämlich nicht einfach Vorstellungen als Repräsentationen nimmt, sondern dass er das zusammendenkt mit dem Zeichenproblem. Die Schönheit von dem, womit ich angefangen habe beim Husserl, wo er die Algebra mit reinnimmt und die Algebra als eine Lehre des Umgangs mit Zeichen zusammensetzt und zusammensieht mit anderen Formen von Zeichen, ist, dass unter dem Terminus Zeichen beim Husserl diese traditionelle erkenntnistheoretische Vorstellungs-, Darstellungs-, Abbildungstheorie in eine Dimension hineinkommt, die etwas mit Mechanik und Mechanismus und Formalismus zu tun hat. Das ist der Grund, warum Husserl und gerade auch die Kritik vom Husserl an dieser Stelle greifen kann, weil er da schon einen Moment von Formalismus drinnen hat, das in der klassischen Philosophie nicht drinnen ist im Zusammenhang mit dem Zeichen. Jetzt dazu aber noch weiter, und das gibt mir Gelegenheit, quasi auf dem Weg zu dem, was der Wittgenstein hier macht, eine kleine Zwischenstation beim mittleren Heidegger, frühen Heidegger zu machen. Der zweite Grund, warum ich das mit der Fernbedienung jetzt so plastisch dargestellt habe, ist, dass die Kritik des Sein- und Zeitansatzes bei Heidegger an diesem erkenntnistheoretischen Repräsentationsansatz, die ist, dass er sagt, das ist überhaupt nicht das, womit wir beginnen können sollen in einer Analyse davon, was die Menschen sind. Die Menschen sind nicht Lebewesen, die in sich Vorstellungen haben, die dann glücklicherweise, und da hängt dann das Wahrheitsproblem dran, glücklicherweise mit den Dingen korrespondieren, sondern, das ist die Pointe des Bewandtniszusammenhangs, Menschen sind Lebewesen, die umgehen mit Dingen, und die Fernbedienung, das Wichtige an der Fernbedienung ist nicht, dass ich ein Konzept der Fernbedienung habe und die dann wieder finden kann. Das ist der Zustand, wo ich sage, hier habe ich das Mikro, hier habe ich die CD, hier habe ich dieses Ding, dann kannst du mir sagen, was die Fernbedienung ist. Ja? Das ist der Punkt, an dem die klassische Lehre anfassen würde, indem man dann sowas sagt, du musst einen richtigen Begriff von Fernbedienung haben, um herauszufinden, dass das nicht die Fernbedienung ist. Ja? Das wäre die klassische Art und Weise. Die Art und Weise, wie der Heidegger darauf antwortet, ist zu sagen, du musst zuerst einmal gelernt haben, wie du mit dem Ding umgehst, und es ist auch nicht so, dass du hier einen Begriff zuerst anbringst, sondern gesetzt den Fall, ich täusche mich, ich greife sozusagen hin und will das Ding hier abstellen und ich nehme das da und versuche drauf zu drücken und stelle fest, hoppla, das geht ja nicht, und dann sage ich, das ist nicht die Fernbedienung, nehme das andere, nicht? Das ist der Zusammenhang, in dem in dem beim mittleren Heidegger die Repräsentationslehre unterfangen wird, aufgefangen wird, kann man sagen, von diesem In-der-Welt-Sein und der Praxis des In-der-Welt-Seins und des Umgangs mit Zeug. Und auf diese Art und Weise, das haben wir ja gesehen, Zeichen Gebrauch integriert wird in Kompetenzen des Umgehens mit Zeug. Zeigzeug war der Ausdruck davon. Nicht? Das ist jetzt alles eine Kette von Bemerkungen gewesen, die dazu dienen sollte, Ihnen etwas über die Art und Weise zu sagen, wie Wittgenstein jetzt mit Vorstellungen umgeht, Vorstellungen eben im Sinn von Repräsentationen, Repräsentation von der Art und Weise, jetzt nicht die Fernbedienung, sondern eine Person. Und so wie ich gesagt habe, ich schließe die Augen und stelle mir die Fernbedienung vor und dann öffne ich sie und dann stelle ich fest, hier liegt die Fernbedienung und kann das erfinden, formuliert das Wittgenstein an der Stelle so, stellen Sie sich vor, der Dekan ist gerade am Gang und dann öffnet sich die Tür und der Dekan kommt rein. Das ist die analoge Situation zur Fernbedienung. Ich habe eine Vorstellung von einer Person und dann kommt die Person. Und dann ergibt sich die Frage, wie kann es sein, wie ist es zu erläutern, dass ich mir tatsächlich vorgestellt habe, der Dekan kommt. Und dann kommt er wirklich. Die Form der Vorstellung als eines Zeichens sozusagen bezogen auf etwas, was mit dem Zeichen nicht selber mitgegeben ist, nicht? Nicht selber mitgegeben, sondern erst angedeutet. Insofern ist die Vorstellung etwas nicht Direktes, Uneigentliches. Und wie ist es dann möglich, dass diese Art von Andeutung und Zeichen sich bezieht auf das, was wirklich reinkommt? Das ist etwas, was uns beim Derrida dann in weiterer Folge nochmal auftreten wird, wie man damit umgeht. Und das ist auch etwas, was für den Wittgenstein an der Stelle wichtig ist. Ich habe eine bestimmte Vorstellung, dann kommt jemand zur Türe herein. Aber warum nenne ich nun die Vorstellung, die ich hatte, die Vorstellung, dass dieser Mensch zur Türe hereinkommen wird? Das ist Wittgensteins Art und Weise, die Relationsfrage, die Wahrheitsfrage zu stellen. Wie bezieht sich denn, unter welchen Umständen, wie kann ich argumentieren, dass sich eine in der Vorstellung gegebenes Zeichen auf die Wirklichkeit bezieht. Gut, lassen wir das mal hier so stehen und schaue jetzt mal gerade noch, was ich Ihnen sinnvoll hier noch für den Rest weiter vor Augen führe. Sagen wir mal das als erstes, dass im Verlauf der Wittgensteinschen Philosophie selber dieses System, also dieses Kalkül wahrgenommen wird als ein regelgeleitete Transferaktion zwischen Zeichen und ich wiederhole das, was ich am Anfang gesagt habe, und das Regelgeleitete impliziert natürlich, wie komme ich an die Regeln, wie kenne ich die Regeln. Dazu ist zu sagen, die Regeln selber sind nicht runterzuschlucken mit dem einfachen Hinschauen, sondern die Regeln sind selber eine Praxis des Umgangs mit diesen Dingen. Und wenn wir alles das gemacht haben, dann sind wir schon ganz nahe an dem Begriff des Sprachspiels. Sprache als System, Sprache als ein System von Regeln besteht dann darin, dass wir in der Lage sind, verschiedene Transaktionen mit Zeichen durchzuführen, die nun einerseits Daher kommt die Idee von Wittgenstein, beim frühen Wittgenstein, im 30er Jahre Wittgenstein, die in Parallele gesetzt werden zu mathematischen Zeichentransformationen, die aber, wenn er das dann weiter verfolgt, generalisiert werden zu ganzen Sets von Verhaltensweisen. Also das Set von Verhaltensweisen von Schachspielen oder das Set von Verhaltensweisen bei Formel-1-Rennen oder sowas ähnliches. Oder also Formel-1-Rennen ist nun kein Sprachspiel mehr, aber sagen wir mal einer Diplomprüfung oder das Set von Verhaltensweisen einer Nachrichtensendung oder sowas ähnliches, ist eine bestimmte Grammatik, die steuert den Umgang mit Zeicheninputs und Zeichenoutputs. Und insofern ist die weitere Entwicklung der Wittgensteinschen Philosophie bis hin zu diesen Sprachspielen von dem Kalkülbegriff und den Gesetzlichkeiten des Neuschreibens sehr massiv und maßgebend beeinflusst. Ich bring vielleicht mal das als erstes, weil sich damit diese Beziehung zum späten Wittgenstein als am deutlichsten macht. Das Manuskript 111 ist der erste Fall, in dem die berühmte Stelle über Augustinus und das Sprachspiel des Hinzeigens, wie man nach Augustinus, also die philosophischen Untersuchungen beginnen mit einem Augustinus-Zitat, wie August aus den Confessiones, in denen Augustinus sagt, er erinnert sich, wie er die Sprache gelernt hat. Die Leute sagen, die Älteren sind gekommen und haben ihm gezeigt, das ist das. Hingezeigt und er hat dann, weil er ein aufgeweckter kleiner Junge gewesen ist, festgestellt, aha, die meinen, weil sie dorthin zeigen, das und auf die Art und Weise hat er hinweisende Worte gelernt und Wittgenstein baut an der Stelle seine späte Philosophie auf dem Augustinus-Zitat und es ist eine signifikante Beobachtung, dass das erste Mal in seinen Vorarbeiten, in denen diese Beziehung auf den Augustinus zutage tritt, die folgende Formulierung enthält. Ich will damit sagen, Augustinus beschreibt wirklich einen Kalkül, nur ist nicht alles, was wir Sprache nennen, dieser Kalkül. Da hat er die Art und Weise, wie man Sprache lernt, nach einem Kalkül noch, das nennt er sozusagen noch Kalkül, im Sinne des regelgeleiteten Transformationsprozesses. In weiterer Folge, später, das ist glaube ich 36 oder so, das Manuskript 142 ist vor dem, also vor dem Weltkrieg, ich glaube es ist 36, müsste es nochmal nachschauen, da schreibt er schon noch etwas anderes. Augustinus beschreibt wohl ein System der Verständigung, eine Sprache. Nur ist nicht alles, was wir Sprache nennen, dieses System. Da hat er Kalkül ersetzt durch System der Verständigung. Was mir deswegen jetzt hier wichtig ist, weil ich Ihnen deutlich machen wollte, dass von dem Punkt aus, an dem wir formale Kalküle betrachten als interessante Mechanismen, Prozeduren, bis dort, wo wir sagen, formale Kalküle operieren mit Zeichengestalten. Zeichengestalten sind aber für bestimmte Zwecke nur sinnvoll, wenn sie Bedeutung haben. Damit ergibt sich die Frage, wo kommen die her, die Bedeutungen, die diese Zeichengestalten haben? Damit ergibt sich die weitere Frage, na, wenn die nicht daher kommen können, dass ich mir was vorstelle bei der Zeichengestalt, dann kommen sie her aus dem System. Dann stellt sich die Frage, wie soll das bestehen, wie kann das System beschaffen sein, wie soll das beschaffen sein, wie sollen wir das System analysieren, dass es als das System diese Bedeutung verleiht, den Zeichengestalten. Und dann als letztes sind wir dabei, dass dieses System, das den Zeichengestalten, und an dieser Stelle wird die Zeichengestalt zum Code, eine Bedeutung hat, dass dieses System, dass diese Art von bedeutungsverleihende Kraft hat, im größeren philosophischen Zusammenhang dann Sprache, Sprachspiel, wie immer, werden wird und werden kann. Letzter Punkt, der rastet ein bisschen aus, aus dem ich leiste es mir noch, ich glaube, ja, für die eine Bemerkung abschließend ist noch insofern ein Platz, weil das auf der einen Seite einen Hinweis darauf macht, wie diese spezifischen Überlegungen über Kalkül in die allgemeine philosophische Landschaft, und zwar das ist ja wirklich die allgemeinste philosophische Landschaft, passen. Wir haben ja heute jetzt auch darüber geredet, über den allgemeinen Begriff von Regel. Regel ist notwendig, ein Begriff von Regel ist notwendig, damit wir nicht verdammt sind dazu, lauter Einzelentwicklungen hinten nachzulaufen, sondern vor sozusagen den Sinn, das Wichtige, das Entscheidende, die Form, das Gesetz dahinter zu sehen, was in den Erscheinungen abläuft. Wittgenstein, und das ist nun im Traktatus noch ganz, ganz explizit in der philosophischen Tradition davon, dass die Philosophie soll uns sagen, was die Gesetze der Welt sind. Ein für alle Mal, geschichtslos oder sowas ähnliches. Nach welchen Regeln findet die Welt statt? Nach welchen Regeln findet unsere Sprache statt? Und der Wittgenstein an der Stelle, an der er jetzt sagt, im Einzelnen, wie kommen wir denn auf Regeln in der Folge der Erscheinungen, wird nun plötzlich nach dem Traktat in seiner zweiten Phase konfrontiert mit dem Problem, dass er sich fragen muss, ja, gibt es überhaupt die Regel? Ist es nicht so, dass Regeln selbst auf viele verschiedene Arten und Weisen auftreten können und dass unsere Frage nach, was ist die Regel davon, in Wirklichkeit demselben Verfahren unterliegt, von dem ich gerade vorher geredet habe, dass man nämlich ganz einfach viele verschiedene Regeln hat. Nicht? Ich habe am Anfang der Vorlesung gesagt, Menschen haben eine Körpergröße und das ist nicht etwas, was man feststellt dadurch, dass man es zählt oder dass man schaut, zufälligerweise haben die, sondern das liegt im Begriff des Menschen, sage ich mal ganz unabgepuffert. Dass es im Wesen, im Begriff des Menschen liegt, dass er eine Körpergröße hat, ist sozusagen so eine philosophische Basisreaktion. Gibt es nicht Gegenbeispiele? Gibt es vielleicht Menschen ohne Körpergröße? Also wenn man sagt, im erlösten Zustand, wenn man an ein Weiterleben nach dem Tod glaubt, muss man zum Beispiel vermutlich sagen, es gibt Menschen ohne Körpergröße. Und das heißt, dem Begriff des Menschen ist es nicht wesentlich, dass er eine Körpergröße hat. Das gibt sozusagen die Frage, ist diese philosophische Tätigkeit nach den Gesetzen oder nach der Regel zu suchen, ist diese philosophische Fragestellung berechtigt oder nicht berechtigt? Und das ist der Punkt, an dem Wittgenstein eine querverbindende Bemerkung zur platonischen Tradition und zum Sokrates macht und sagt, seit dem Sokrates und seit dem Platon sind wir geneigt und gewöhnt, diese Form von Gesetzlichkeit zu suchen, die Logik der Sprache, die Beschaffenheit des Menschen und sowas Ähnliches. Und sollten wir nicht stattdessen uns bescheidener sein und stattdessen im Zusammenhang mit Gesetzen und Regeln so ähnlich umzugehen, wie wir umgehen in der Frage der Pflanzenbestimmung oder sowas Ähnliches. Nämlich, wir müssen uns zuerst mal anschauen, was es alles gibt. Das heißt, wir machen eine Bestandsaufnahme von dem, was alles Regeln sind, und dann schauen wir, ob wir das irgendwie gruppieren können in bestimmte Teilregeln, Regelfänomene oder sowas Ähnliches. Aber das große eine Einsehen in das, was eine Regel ausmacht, das gibt es nicht. Das ist eine Frage, die sich beim Wittgenstein so auswirkt, dass er dann letztlich seine allgemeinen Gesetzlichkeiten aus dem Traktat zunehmend entfernt aus der Philosophie, und das ist auch einer der Gründe, warum er dann nicht mehr vom Kalkül redet. Kalkül hat dann noch etwas statisch definiertes Logisches, und warum er dann eher von Sprachspielen redet. Letzte Bemerkung, warum der Sokrates, sozusagen worauf Sie sich dann auch noch beziehen könnten, es hat nochmals der Herr Kirchner ist darauf aufmerksam geworden, was ich Ihnen gar nicht so sagen wollte, aber was sich ergeben hat im Verlauf des letzten Monats. Ich habe einen Vortrag über Sokrates einen Vortrag über Bildungsdiskussion und im Zusammenhang damit auch mit Sokrates gemacht, wo ich diese sokratische Frage, was ist, angesprochen habe und die in eine Beziehung zur Rolle der Philosophie in der Bildungsdiskussion gestellt habe. Und der Herr Kirchner hat sehr aufmerksam bemerkt, dass diese Äußerungen, die ich hier über den Sokrates in dem im Wiki vorhandenen Artikel gemacht habe, dass die in einer interessanten Beziehung zu dem stehen, was Wittgenstein hier über Sokrates sagt. Und es ist natürlich kein Zufall, da steckt bei mir selber durchaus auch das Bewusstsein dieser Parallele dahinter. Ich werde Ihnen da auch noch einen Link geben, der etwas mehr darüber sagt, wie ich die Spannung Wittgenstein-Sokrates in diesem Problem des allgemeinen Regelfolgens sehe. Das, glaube ich, ist für heute in Ordnung. Danke sehr.